Doch verhehle man sich nicht, dass die von Naum Kotick gegebene Hypothese der psychophysischen Gehirnstrahlung nur auf begrenztem Gebiete Geltungskraft besitzt. Frau Piper bedurfte keineswegs unumgänglich Gegenstände aus dem Besitz der Verstorbenen, die sich durch ihre Vermittlung meldeten und so schlagende Beweise ihrer Identität gegeben haben, wenngleich jene Hilfsmittel den Prozess oftmals sichtlich zu fördern schienen. Darüber hinaus aber die Telepathie für die Piper-Phänomene in Anspruch zu nehmen, ist ein mehr als zweifelhaftes Unternehmen, worauf Professor Hodgson ausführlich hinweist. Sollte das Medium mittels seiner telepathischen Fähigkeiten imstande sein, aus den überall her ihm zufließenden Gedankenwellen ohne Irrtum diejenigen Gegebenheiten auszuwählen, die in ihrer Gesamtheit die ihm ganz fremde Persönlichkeit des Verstorbenen bis in die kleinsten Einzelheiten überzeugend wiedergeben? Gegebenheiten, die doch hergeholt werden müssten, oft aus weiter Ferne verschiedener Himmelsrichtungen von denjenigen Überlebenden, die allein über diesen oder jenen Punkt Auskunft geben können. Sehr auffallend sind ferner Momente wie die folgenden. Sind die angeblich sich manifestierenden geisteskrank gestorben, so sind die Mitteilungen, die sie machen, unklar und wirr. Mag die Erinnerung an ihre Lebensumstände im Gedächtnis der Lebenden noch so bestimmt und deutlich vorhanden sein. Geistig Gesunde, die erst kurze Zeit abgeschieden waren, vermochten sich zunächst nicht klar kundzugeben, sie mussten sich erst gleichsam zurechtfinden in dem neuen Daseinszustand. Nicht lange verstorbene Kinder gaben sich in ihrer eigentümlichen Kinderart, wie sie den Eltern geläufig war. Wenn jedoch Jahre darüber hingegangen waren, so erinnerten sie sich der kindlichen Dinge kaum mehr, ob zwar die Eltern alles in treuem Gedächtnis bewahrt hatten. Sie benahmen sich ganz, als ob sie inzwischen herangewachsen wären. Irrtümer kommen zwar vor, darunter aber nicht selten solche, die entweder charakteristisch sind für den Verstorbenen oder in der inzwischen abgelaufenen Länge der Zeit ihre ausreichende Erklärung finden, nicht aber in den erwähnten Schwierigkeiten. Unter unbegrenzt vielem und dem mannigfaltigsten Quellen entspringendem Tatsachenmaterial die richtige Auswahl treffen zu müssen. Man müsste denn die kühne Entdeckung des russischen Gelehrten etwa so weiterführen. Wie alles sichtbare Geschehen seine Wellen in den Ätherraum sendet und wie ein Wesen, das schneller fliegend als das Licht ihnen vorauszueilen vermöchte, alles noch einmal und beliebig oft schauen könnte, so durchstrahlt jegliches Geschehen ohne Ausnahme den Raum in unermessliche Fernen und ein überragender Geist könnte es lesen im All, wo es gleichsam aufgezeichnet ist, in einem lebendigen Buche der Akasha-Chronik der Inder. Hinsichtlich der anderen rätselhaften Phänomene wäre zu fragen, wie kommt es, dass der Spuk jener unheimlichen Örtlichkeiten nur zu Zeiten, nicht immer, sein Unwesen treibt, dass er dann allen, die anwesend sind, in gleicher Weise sich bemerkbar macht, bis das Ganze ebenso unerklärlich wieder verschwindet, um vielleicht erst nach sehr langer Zeit wiederzukehren. Sollte ferner bei Annahme materiell fluidaler Vorgänge nicht auch die Vermutung naheliegen, jene Geisterdramen müssten in umgekehrter Reihenfolge, wie einst vor sich gegangen, ablaufen? Doch können ja allerdings bei dieser strahlenden Materie, diesem vierten Aggregatzustand, Gesetze in Frage kommen, die wir eben noch nicht vollzogen haben. Wie wir ja auch unsere Begriffe von Raum und Zeit als die gewohnten Anschauungsformen unseres Wahrnehmens und Vorstellens gewiss nicht als die einzigen Möglichkeiten des wahrnehmenden sich Abspielens von Geschehnissen annehmen dürfen. Dunkel bleiben bei dieser Theorie auch die Traumvisionen, Wahrträume, wie wir sie mit Beispielen belegt haben. Durch Fernwirkung vom Aussender auf den Empfänger übertragen wird doch bloß dasjenige, was der Erstere, sei es im Ober- oder Unterbewusstsein, denkt, fühlt oder will, nicht aber seine leibliche Gestalt und ihr Zubehör in allerlei Lebenslagen. Gerade dies aber ist in den seltsamen Begebenheiten meist das hauptsächlichste, oft alleinige Moment. Der in Todesgefahr oder sonst einer kritischen Lage sich Befindende denkt vielleicht lebhaft an die Seinen daheim in der Ferne. Er hat den brennenden Wunsch, seine Lieben in Kenntnis zu setzen von seiner Lage. Dr. F.Z. übrigens, in Wilhelm Stekels Beispiel, wird diesen Wunsch sicher nicht gehabt haben. Aber wohl keiner stellt sich selbst, etwa so wie er sich im Spiegel zu sehen pflegt, vor, welche Gesichtsvorstellung dann auf die Seinen übertragen würde. Von den beiden streitenden Freunden sieht der eine das Zimmer des anderen, sieht diesen anderen und hört dessen eifrige Gegenargumente. Nicht etwa sieht er sich selbst und hört sich selbst, um diese Vorstellungsbilder dann auf den Freund in die Ferne zu übertragen. Der die Schwester als Phantom besuchende Bruder stellt sich nicht selbst vor, wie er der Schwester die Zeitung aus der Hand nimmt, um dieses Bild dann auf sie übertragen zu können, sondern er sieht sie und hört ihren Aufschrei. Jedenfalls Vorstellungen können hier nicht übertragen worden sein. Gefühle aber würden wieder Gefühle und assoziative Vorstellungen wecken können, welch letztere dann aber doch nur durch seltenen Zufall mit der wirklichen Situation oft so genau übereinstimmen würden. Oder sollten fürs Unterbewusste alle diese Schwierigkeiten nicht gelten? Wir wissen es nicht.